Bayern Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Er war schon zu aktiven Zeiten viel mehr als ein Fußballer. Er war ein Ereignis, schreibt Elf Freunde über unseren heutigen Podcast-Gast. Jetzt, bevor jeder ins Grübeln kommt, gleich gibt es die Auflösung. Erstmal begrüße ich meinen Podcast-Partner Rupert. Moin Rupert.
Moin Max, du bist auch so ein Ereignis für mich und ein Phänomen, jedes Mal mit dir Podcast aufzunehmen.
Ja, an unseren heutigen Gast komme ich trotzdem nicht ran. Es ist eine große Ehre, dass er heute bei uns ist. Es gibt viel zu besprechen. Morgen wird er 66 Jahre alt, aber das ist nur ein ganz kleiner Teil unseres Gesprächs heute. Herzlich willkommen, Pierre Littbarski.
Ja, hallo. Hallo Max, hallo Robert.
Ja, Max hat es eben schon gesagt, es ist eine große Ehre für uns, dich hier im Podcast zu begrüßen. Weltmeister 1990. 73-facher Nationalspieler, 406 Bundesligaspiele für den ersten FC Köln, 116 Tore, 60 Assists, einer der ersten ausländischen Spieler in der japanischen J-League, später Trainer an mehreren Stationen. Also man kann die Liste jetzt auch noch eine halbe Stunde fortsetzen, aber ich glaube, wir wollen auch mal ins Gespräch kommen beim Podcast. Ab morgen bist du nicht nur 66, sondern ab morgen kommt noch eine weitere Bezeichnung dazu, nämlich Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor. Litti macht Theater, heißt das Stück, das im Kölner Stollwerk Premiere feiert. Ein selbstgeschriebenes Bühnenprogramm über deine Karriere, dein Leben. Wie ist es denn dazu gekommen, jetzt nochmal den Weg auf die Theaterbühne zu suchen?
Naja, wenn du den Ball nicht mehr hinterherhecheln kannst, dann ist das Leben, könnte das ganz schön langweilig sein. Und das ist nicht so mein Ding. Also habe ich andere Sachen gemacht. Du hast ja so ein paar Sachen aufgezählt auch. Und ich war ja viel in Japan dann auch unterwegs. Und ich mache halt gerne Sachen, die mich herausfordern, die mich auch teilweise zur Weißglut treiben, ob ich nur backen muss oder ob ich singen kann, was ich überhaupt nicht kann, wie bei Mars Singer. Das ist einfach dieser Drang, irgendwas, seine Grenzen auszutesten. Und das Theater hat mich auch an meine Grenzen gebracht. Ich hoffe nicht, dass die Zuschauer an ihre Grenzen gebracht werden. Aber ich glaube, dass sie sehr gut unterhalten werden.
Ich habe vorhin mal auf die Ticket-Website geguckt, da war natürlich alles ausverkauft, also leider keine Chance mehr zur Premiere zu kommen. Vielleicht kannst du einmal verraten, worauf können sich denn die anwesenden Zuschauer bei dir freuen? Ist das, hast du deinen Text eingeübt oder ist da auch viel Spontanität dabei? Wie sieht sowas aus dann?
Ja, du musst natürlich einen gewissen Ablauf drin haben, das ist ganz klar. Sonst geht's nicht, also alles aus der Hüfte geht sowieso nicht. Tierisch viel Vorbereitung, das ist also eine Mischung. Natürlich, Grundlage ist mein Leben, aber eben nicht wie so ein lahmes Buch, wo alle Stationen aufgelistet sind, sondern immer wieder auch aufgeheitert, teilweise auch sehr traurig, wo ich dann bestimmte Geschichten erzähle. Ich habe einen Gegenspieler, der mich permanent stört. Das heißt also, so ein bisschen ganz früher angelehnt an diese Peter Sellers Filme, der rosarote Panther, der immer von seinem Gehilfen oder von seinem, wie soll ich sagen, Butler immer wieder gejagt wird. Und der jagt mich auch durchs ganze Programm, stört alles. Wir haben aber ein paar ernste Themen, die mal zeigen, warum die Elite-Spieler besser sind als die Normaltalentierten, was der Unterschied ist. Man kommt ja nie aus Spaß oder durch Glück auch dreimal ins WM-Finale. Und dann haben wir sehr viel auch dabei, dass die Leute, wenn sie Bock haben, können sie mitsingen. Die zwei Frauen müssen mich von der Bühne tragen aus jetzt noch nicht, ich will ja nicht alles spoilern, aber jetzt noch nicht genannten Gründen. Es wird der Ball ist natürlich dabei, der durchs Publikum fliegt, es gibt Schlägereien. Es soll 90 Minuten Feuerwerk da sein, die Leute sollen rausgehen und sagen, okay, ich sage mal, das interessanteste Spiel für mich war die WM 82 gegen Frankreich, da war alles drin, die Nacht von Sevilla, und so sollen die Leute auch, mit so einem Gefühl sollen die Leute auch rausgehen.
Das klingt auf jeden Fall hochinteressant. Bekomme ich direkt Lust, nach Köln zu fahren, um mir das doch irgendwie über den Hintereingang anzugucken.
Presseakkreditierung.
Ja, vielleicht. Ja.
Genau, das ist das Geheimwort. Ja.
Wie ist es denn für dich vor so einer Premiere? Ist da die Aufregung, weil es eben etwas Unbekanntes, etwas Neues ist, vielleicht sogar größer als vor so einem WM-Finale? Weil Fußball hast du ja schon mal gespielt vorher.
Ich habe gedacht, ich bin nervös, aber ich freue mich mehr drauf. Wir haben das Programm stehen, ich schreibe ja schon seit Monaten dran. Es muss alles durch die Einblendung von Videos, wir erwecken Leute, die schon gestorben sind, wieder zum Leben. Es sind alles, das Timing ist entscheidend, das Timing steht, das ganze Programm steht, also ich kann jetzt nicht mehr viel machen. Du kannst auch viel kaputt machen, wenn du das jetzt nochmal versuchst aufzubröseln und nochmal, und da sind ja auch Leute, die mir helfen, hinter der Bühne, mein Gegenspieler, die Maske, der muss ja auch, wobei ich nicht glaube, dass der sich an irgendwas halten wird, das ist extrem schwierig, also der Typ ist absolut ein Drama für mich und der könnte also auch die ganze Show gefährden, und das ist alles schon fertig geschrieben, deshalb, also da ist keine Nervosität, ich freue mich, ich dackel morgen nach Köln hier von meiner Wohnung aus und dann ziehen wir Feuerwerk ab 20 Uhr.
Max hat das WM-Finale 1990 eben schon erwähnt oder generell die WM-Finals, von denen du nervös warst. Kürzlich hatte ich das Vergnügen, das Finale nochmal erleben zu dürfen, nämlich im Kino. In Hamburg hat der Film Ein Sommer in Italien über die WM 1990 prämiert, um das vielleicht so ein bisschen mal darzustellen. Es ist bei weitem kein Film nur für Fußballfans. Also meine Begleitung, die dabei war, hatte überhaupt keine Ahnung von Fußball, wusste nicht mal, wer Franz Beckenbauer und Lothar Matthäus sind, und ist aus dem Film rausgegangen und fand den absolut großartig und fantastisch. Und ich fand ihn auch so vielseitig von den ganzen Perspektiven. Und du und Icke Hässler und Lothar Matthäus habt dann vorher und hinterher noch ein bisschen was zu erzählt. Wie würdest du selber denn diesen Film Ein Sommer in Italien einschätzen, und warum sollten die Zuschauer nicht nur zu dir ins Theater gehen, sondern auch ins Kino?
Ja, es ist erstmal von deiner Partnerin das größte Lob, weil das natürlich auch wiedergibt, was die Leute, die den Film gemacht haben, auch im Kopf hatten. Die wollten eben nicht nur schreiben, Rudi Völler schießt den Ball ins Tor, sondern die wollten halt auch schreiben, dass da 22 Menschen zusammenhängen, die für ein Ziel alles zurückstecken, aber die auch absolut Freunde schon seit Jahren gewesen sind. Und diese Stimmung ist unheimlich gut aufgefangen. Und das Zweite, und da bin ich als Berliner, der in West-Berlin auf der einen Seite der Mauer gelebt hat, auch ein ganz sagen wir mal, sensitiver Mensch, weil ich natürlich jeden Tag die Mauer am Potsdamer Platz vor mir hatte. Und diese Verbindung, dass auf einmal Deutschland, Gesamtdeutschland geworden ist, die Leute durften über die Grenze gehen, durften durchs Brandenburger Tor gehen, ist unheimlich gut festgehalten. Das war ein Lebensgefühl. Und ich hoffe, die Jüngeren schnappen das so ein bisschen. Es war wirklich auch dann ein Beginn, eine neue Nation ist entstanden mit vielen Problemen auch, aber für Leute, die das lange auch miterlebt haben, ich bin 60 geboren, 61 Mauerbau in Berlin, das ist schon, kommt richtig gut raus, und ich habe den Film jetzt 5-mal gesehen, und es ist interessant, weil du guckst die ersten 2 Mal, beim ersten Mal guckst du drauf, okay, ach ja, ich kann mich selbst nicht sehen, ich mag mich nicht, das ist wieder nicht perfekt. Beim zweiten Mal kommen schon die Gefühle, Hässler und Matthäus haben mich wirklich zum Weinen gebracht. Und dann guckst du auf kleine Details, wie auch Leute im Spiel reagiert haben, wer wo stand und so. Das sind alles Sachen, die kriegt man immer mehr mit. Und umso öfter ich den Film singe, ich habe bis jetzt nur Dschungelbuch mehrfach gesehen im Kino. Also das ist schon interessant gewesen. Und also wer so ein bisschen auch Retro-Feeling mal bekommen will, der sich auch mal, man weiß ja, dass wir die WM gewinnen, Maradona wird auch wieder verlieren, wenn ihr das guckt, aber es ist doch irgendwie recht interessant und gibt das Lebensgefühl der der 90er wieder.
Deine Entertainer-Qualitäten sind ja auch in einem Film zu sehen. Unter anderem in der Szene, als du mit Bodo Ilgner zusammen die Journalisten mal interviewst, als ihr hinter der Kamera seid.
Ja, da ist auch jetzt noch teilweise tragisch, aber ich kannte diesen Journalisten auch lange, als Benno Weber gewesen ist, ein Moderator, der ist leider vor ein paar Tagen gestorben, der arme Benno. Und das ist nochmal eine Erinnerung an Journalisten. Wir hatten ja nicht, bei uns war es ja nicht so, der erste Feind des Spielers ist der Journalist, sondern wir sind mit den Jungs groß geworden und haben miteinander Spaß gehabt. Und wir haben gewusst, okay, das ist deren Arbeit, und wir müssen professionell sein, das gehört einfach dazu. Und das war so auch zur Auffrischung, zur Erheiterung natürlich der ganzen Situation, weil wir jeden Tag eine Stunde Interviews, das ging den Journalisten schon auf den Geist. Wir müssen jeden Tag von der WM was schreiben und ihr wisst selber, das ist manchmal gar nicht so einfach. Und da haben wir den Spieß mal umgedreht und die Journalisten fanden es herrlich. Ja? Und da hatte ich auch Benno Weber interviewt, als er ihn gefragt habe, warum er nur beim Radio ist, ob er nicht hübsch genug ist.
Das war also, er hat es bejaht auch, übrigens.
Ja, er hat es bejaht.
Ihr habt euch ja im Zuge dieser Film- oder Kinopremiere alle nochmal getroffen dann auch. War dieses mannschaftliche Gefühl, also ich denke zum Beispiel jetzt an die WM, die auch in diesem Sommer ansteht, obwohl wir jetzt im St. Pauli-Podcast sind, einmal kurz der Ausflug zur Nationalmannschaft. Ist das so der Schlüssel? Weil ich meine, die Einzelspieler, die hat man ja eigentlich als deutsche Nationalmannschaft immer.
Ja, wir haben die und wir haben wieder gute Qualität. Also wenn alle einigermaßen fit sind und ich zähle jetzt mal in erster Linie, haben wir ja drei Leute, wo wir ein bisschen uns Gedanken machen, das ist Ennetscher, das ist Havertz und Musiala, wenn die einigermaßen so noch rankommen, die werden nicht auf 100% sein, aber die sind schon klasse. Dazu die anderen, die ja auch richtig gut kicken können, dann ist das schon ganz gut. Ich spreche auch nicht von einer Vorrunde. Ich glaube, ganz wichtig ist, wenn du dann diese entscheidenden Spiele hast, und wir können ja sehr früh, glaube ich, schon Frankreich bekommen, dann musst du nochmal 10% nicht drauflegen. Die kannst du nicht drauflegen, weil die versuchen ja sowieso schon 100% zu geben. Aber dann sind Momente entscheidend, wo du dem anderen helfen willst, wo du halt sagst, ja, ich mach nochmal den Meter. Und bei uns war es auch einfach so, wir haben gar nicht drüber nachgedacht, ja, jetzt muss ich den Meter nochmal machen oder so. Es ging einfach bumm umgedreht und da ging es eben nicht darum, dass du irgendwie in der Öffentlichkeit gut dastehst, sondern es ging nur darum, das nächste Spiel zu gewinnen und den Pott endlich wieder in der Hand zu halten.
So, jetzt mal zurück in die Gegenwart. Du hast gesagt, bist in West-Berlin geboren, aufgewachsen, hast aber Ewigkeiten in Köln gespielt, gelebt. Fühlst du dich als Kölner oder als Berliner?
Wahrscheinlich mehr als Kölner, weil ich das natürlich, da war meine Kindheit bis 18 in Berlin, aber ich als, wo mich auch die Leute dann kennengelernt haben, wo man ein bisschen bekannter geworden ist, wo man sich auch dann was erkämpft hat, was aufgebaut hat, das ist natürlich schon in starker Erinnerung, aber ich habe eigentlich drei Phasen in meinem Leben. Ich bin ein Drittel Berliner, ein Drittel Kölner und ein Drittel Japaner. Das sind so meine Stationen, wo sich mein Hauptleben abgespielt hat.
Also klar, wem du Freitag die Daumen drückst.
Ja, das ist natürlich jetzt im St. Pauli-Podcast und ich war ja sehr viel auch im Scouting. Ich bin, und das ist jetzt kein Schmus oder so, aber ich bin viel lieber zu St. Pauli gegangen. Ich war also noch in den Zeiten, wo sie halt auch die Nummerntafel noch Aufgang hatten und wo das kleine Häuschen da war. Und wirklich, ich bin dann vorher zum Spiel gegangen und habe gesehen, da erst war ein bisschen am Rummel noch eine Wurst gegessen am Dom und dann habe ich mit den Fans da gestanden, haben wir noch vor dem Spiel diskutiert. Ich will natürlich auch, dass St. Pauli drin bleibt, aber das ist ja nun kein Wunschkonzert und wir müssen natürlich jetzt realistisch drauf schauen. Entscheidendes Spiel für St. Pauli speziell. Die Kölner haben sie ja mit dem 3-0, mit dem 3-1-Sieg da so ein bisschen freigeschwommen, aber in der Tabelle hängen die alle mit zusammen. Und wir müssen ja ehrlich sagen, ich glaube, Heidenheim und Wolfsburg, die verabschieden sich. Und dat, dann muss man gucken, dann, ihr müsst halt auch hoffen, dass Bremen und vielleicht kommt Gladbach noch in die Verlosung. Also es ist noch nichts entschieden. Also ich drücke euch trotzdem die Daumen und mit dem 1-1 könnte ich auch als Kölner gut leben.
Du selbst warst in deiner Trainerlaufbahn ja bei diversen Clubs, also ich habe nur eine Auswahl mal rausgeschrieben, Duisburg, Yokohama, Sydney und Vaduz, also querbeet wirklich, alles gesehen, was man sehen kann, gefühlt. Warum warst du eigentlich nie ein Köln-Trainer?
Erstmal ist ja durch meine Japan-Zeit der Kontakt ganz abgerissen. Ich war auch immer so, dass ich gesagt habe, Schuster, bleib bei deinen Leisten, mach, was du kannst als im Fußballbereich. Also da hatte ich keine, wie jetzt im Leben, keinen Bock auf Experimente, weil ich einfach, das war auch vom Timing, nur weil ich bei Köln gespielt habe, ist das noch lange kein Kriterium, da Trainer zu werden, weil ich genau weiß, da sind verschiedene Kriterien wichtig, wie du in der Öffentlichkeit arbeitest, hast du Erfolg, und ich weiß, dass keiner 10 Jahre erfolgreich arbeiten kann, also außer du heißt Otto Rehagel oder sowas oder Jupp Heynckes. Und deshalb, ich wollte da auch den Kölner nicht in schlechter Erinnerung bleiben, weil früher oder später hätten sie mich auch gefeuert. Also vielleicht war das auch ein Grund.
Gefeuert haben sie jetzt gerade Lukas Kwasniok. René Wagner hat übernommen als Interimstrainer. Hast du Verständnis für die Entscheidung?
Absolut. Kwasniok passte ideal zu den Kölnern, hat den Kölner Zeitgeist auch oder den Kölner Geist getroffen. Am Ende ist ja alles vollkommen egal. Das habe ich auch in dem Theaterstück wirklich, das ist auch knallhart. Es geht ja nicht darum, irgendwelchen Leute zu erziehen oder auszubilden. Es geht darum, Punkte zu holen. Und da wird auch der St. Pauli-Trainer, den ich auch sehr gut finde, der immer eine super Ansprache hat, der super rüberkommt. Im Endeffekt, du musst die Punkte holen, und Schmidt bei Heidenheim ist ein Sonderfall, Verbindung natürlich auch mit Vorstand und so, aber insgesamt spielen wir ja nicht um die goldene Ananas, sondern wir spielen ja um Punkte, und selbst wenn man es im Jugendfußball einführen will, also ich halte davon nichts, deshalb war quasi auch Entlassung zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich zwingend notwendig nach, weiß ich was, nicht vielen nicht gewonnenen Spielen. Und die Wagner Spiele fand ich jetzt als Überschrift ganz lustig. Die Wagner Spiele, Akt 1, die haben begonnen. Wollen wir mal sehen, wie es weitergeht.
Also Wortspiele können Journalisten. In Düsseldorf ist jetzt ein neuer Trainer, der heißt Ende, der folgt auf Anfang. Also es ist überragend.
Es ist überragend. Also es gibt ja verschiedene Thesen. Ich will mal ganz gemein sein, dass man teilweise die Trainer auswählt, um gewisse Marschrichtungen vorzugeben. Ja, ich weiß nicht, ob der Klaus Allofs jetzt aber nochmal wieder einen Fehler macht. Hat er schon genug gemacht. Aber bei Wolfsburg könnte ich mir vorstellen, dass sie gesagt haben, Jungs, wir wollen mal ein bisschen Geld einsparen. Wir holen mal Hacking mit dem Steinger auf alle Fälle ab, und dann können wir Geld sparen. Also es gibt ja viele Thesen, und wir wollen mal sehen. Aber im Endeffekt, man hofft natürlich, oder oft hofft man, dass Trainer Wunder vollbringen.
Das ist gar nicht so einfach. René Wagner hat jetzt auch schon unter Lukas Kwasniok gearbeitet. Der hat auch schon unter Steffen Baumgart gearbeitet. Daher kennen wir ihn in Hamburg. Der war auch beim HSV mal eine Zeit lang. Kennst du ihn eigentlich persönlich, oder wie schätzt du generell ihn und seine Arbeit ein?
Würde ich mir nicht erlauben. Ich kenne ihn nicht persönlich. Ich habe keine Trainingseinheit von ihm gesehen. Ich würde mir überhaupt niemals erlauben, ihn zu beurteilen nach seiner Trainingsarbeit. Und ich kann nur das beurteilen, was ich in der Öffentlichkeit höre und oder sehe. Ansonsten kann ich mir kein Urteil erlauben.
Das Kölner Umfeld kannst du aber bestens beurteilen. Ist das ein bisschen zu hektisch, zu aufgeregt, zu laut? Zum Beispiel an Kwasniok gab es ja schon die erste Kritik so im November, obwohl der erste FC da noch völlig gesichert im Mittelfeld stand und auch einen guten Fußball gespielt hat.
Das Kölner Klima ist Kölsch, ganz einfach. Die sind so, und die werden sich auch nicht verändern. Und ihr habt genauso auch in St. Pauli, das ist ja da ist ja Authentizität da und das ist bei Köln genauso. Und in Köln ist ja immer das Gleiche, 2 Spiele gewonnen, Europapokal 2 Spiele verloren, feuert den Trainer, damit man nicht absteigen. Deshalb, so ist es, wer da unterschreibt, muss wissen, dass ihn das erwartet. Und ich glaube einfach, dass das auch auf der anderen Seite viel interessanter ist, als wir haben auch ein paar uninteressante Clubs, aber da würde ich weder St. Pauli noch den ersten FC Köln dazu zählen.
Der Spieler, der wohl am meisten auch diskutiert wird in dieser Saison, ist Said Elmada, der ja von Brighton und Hove Albion unter anderem umworben wird, auch in Köln seine Vergangenheit hatte mit Lukas Kwasniok, nicht immer in der Startelf gestanden hat. Ist so ein junger Spieler, der natürlich auch jetzt irgendwie viel Last auch im Abstiegskampf trägt, Fluch oder Segen, so ein Hype auszulösen, andererseits aber auch so die Last des ganzen FC zu tragen.
Ich will euch kurz eine Frage stellen. Wenn ihr Fußball guckt, also ich ertappe mich dabei, dass ich mir ein Spiel von Miami angucke, weil ich Messi sehen will oder Ibrahimovic oder ich gucke, was Mbappé macht. Und genauso ist es beim ersten FC Köln. Es ist, um deine Frage zu beantworten, ein Segen, dass wir den Jungen noch im Stadion sehen können. Und deshalb schalte ich den Fernseher an. Ich war jetzt im Stadion und nach 60 Minuten wurde er ausgewechselt und bei mir ging die Klappe runter, weil ich dann auch viele Durchschnittskicker sehe, die sich irgendwie den Ball hin und her stolpern. Und so eine Leute brauchen wir. Deshalb gehen wir ins Stadion und deshalb finden wir Fußball so geil. Deshalb auf alle Fälle ein Segen. Und wenn Kwasniok so ein bisschen weniger Erzieher und mehr so ein bisschen clever Trainer gewesen wäre, hätte ja, glaube ich, Maler immer eingesetzt. Das ist nicht irgendwie, ja, weil ich den Jungen nett finde und weil er toll spielt, sondern die Quote einfach, du musst die Quote gucken, hat doch keiner eine bessere Quote als der mit Assists und Goals. Und ich lasse da nicht den Spieler, der mich rettet, lasse ich doch nicht auf der Bank, mein Gott. So schwer ist ja der Trainerjob dann wieder auch nicht.
Das stimmt. Alexander Blessin bei St. Pauli hatte das Luxusproblem nicht. Da gibt es jetzt keinen herausragenden individuellen Spieler, wie es halt Elmala. St. Pauli ist deshalb auch, glaube ich, genau in dem Abstiegskampf gelandet, in dem sie sich selber auch erwartet hatten. Wie blickst du denn auf die Saison aktuell von dem, was du mitbekommen hast?
Ich kann mich an viele Spiele erinnern von St. Pauli, wo die nah dran waren. Ich habe noch im Hinterkopf das Hinspiel gegen Bayern. Da war, wenn ihr das, das waren alles enge Dinger. Und das ist das Deprimierende für einen Trainer dann, ja, für einen Blessin, weil er einfach, der sieht eigentlich, sind wir ganz nah dran, wir sind nicht, gut, letztes Mal die 5-0-Klatsche sind sie abgeklatscht worden, aber ansonsten waren sie immer mit beim Spiel dabei. Und das sollte auch nochmal Mut geben für die restlichen Spiele. Und das ist ein schmaler Grat. Du willst einerseits natürlich einfordern, dass man unbedingt die Punkte holt. Andererseits musst du den Spielern aber auch sagen, Jungs, ihr seid eigentlich gut und das reicht für die erste Liga. Aber wie ihr gesagt habt, das war ja von vornherein klar, dass die unten da versuchen, drin zu bleiben. Deshalb keine, im Gegensatz vielleicht zu anderen Mannschaften, keine überraschende Situation.
Ich persönlich könnte mir vorstellen, wenn man so auf den Kader des FC St. Pauli guckt, dass dir der Verein allein schon aufgrund der vielen Japaner sympathisch sein müsste. Also Joel Fujita, Taichi Hara, dann hat man noch im Winter Tomoya Ando dazu geholt und selbst der Zeugwart ist Japaner.
Das wusste ich ja nicht. Ehrlich?
Jo. Der muss häufig auch übersetzen für die jetzt im Winter hinzugekommenen Japaner.
Ja, die sind eingebaut. Clever, clever, die Jungs.
ist dir direkt sympathisch wahrscheinlich, oder?
Das ist eine typisch St. Pauli-Idee. Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, ja. Bei den großen die Vereine, die richtig Kohle haben, die hätten dann extra einen Dolmetscher eingestellt und ein Zeugwart und dies und das noch. Nee, finde ich gut. Aber ihr sagt mir was Neues. Das wusste ich nicht.
Der,
also gut, Sachen.
Der Tomoya Ando, der kommt sogar von einem deiner Ex-Clubs. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig auch. Vispa Fukuoka.
Ando Tomoya ist richtig, ja, ja.
Genau. Ist das für dich jetzt mittlerweile Business as usual, so viele Japaner in der Bundesliga auch zu sehen? Also ich kann mich erinnern, dass Mainz mal so den großen ersten Anfang gemacht hat mit Shinji Okazaki und Co. Oder du warst ja eigentlich der Erste, der die Brücke zwischen Deutschland und Japan geschlagen hat, so richtig?
Ja, ich warte heute noch auf die Rückzahlung meines Kumpels, dass er mich so ein bisschen an den Transfers beteiligt. Der ist Berater und ist ist der Berater von den Manuel Neuer, der Thomas Kroth von ProProfil. Und der hat über mich, weil ich in dieser Zeit, und da war eben auch, da war ich Trainer bei Fukuoka, und da haben wir halt so auch, da lief dann auf der anderen Seite Shinji Kagawa ein. Und ich habe denen die ganzen Tipps gegeben, welche Japaner er holen muss. Und ich habe gesagt, Kagawa, kannst du blind holen. Dann hat es noch mir fällt jetzt immer nicht der Name ein, der ist jetzt der Sportdirektor bei Düsseldorf, der Wisslintat, der hat das zweimal für sich in Anspruch genommen, aber ich war vor Ort. Also und die ganzen Japaner, die danach kamen, die kamen natürlich auf meine Empfehlung, weil wenn du die jede Woche siehst, ist das natürlich nochmal vollkommen was anderes.
Meine Frage aus persönlichem Interesse, was uns jetzt auch schon ein paar Mal in Interviews aufgefallen ist, und wir haben eben den Dolmetscher angesprochen. Ich war ganz erstaunt, dass Japaner so schlecht Englisch sprechen. Wie kommt das denn? Oder teilweise gar nicht?
Ja, interessante Anekdote. Ich hatte früher im Trainerstab einen, der war Englischlehrer, und der konnte nicht Englisch sprechen. Eine japanische Schule. Die haben die Bücher, ist eine Seite Englisch, eine Seite Japanisch, und dann lernen die by the book. Dadurch ist die Aussprache eine Katastrophe. Das heißt also, selbst wenn die englische Wörter sagen, zum Beispiel Offside, ne, Offside, du, die können das nicht so aussprechen. Und das gibt eben dann viele Wörter, die drin haben, aber du verstehst das nicht. Und das ist die große Schwierigkeit, wobei also viele, so Oka oder so, Okazaki oder so, oder Shinji, also die sprechen schon Englisch und verstehen auch was. Eigentlich so ein Hasebe, der früher bei uns in Wolfsburg, der hat nach 3 Monaten auf einmal Deutsch gesprochen. Also es gibt doch andere Fälle. Japaner eigentlich wollen sich unheimlich schnell anpassen, und da gehört auch die Sprache dazu.
Ist das vielleicht so die positivste Eigenschaft, dass Japaner eigentlich, wenn sie in die Bundesliga kommen, auch kaum Anlaufzeit benötigen? Weil, also top-technisch ausgebildet, meist taktisch ebenso. Was ist so deine Erfahrung?
Ich weiß nicht, ob das Cleverness ist, ob das Professionalität ist, aber wir haben ja oft Ausländer, die kommen ja her, denen ist das vollkommen egal. Die haben ja nicht mal, die wissen nicht mal, in welchem Verein die spielen, die kennen keine Historie, die kennen keine Derbys mit Hamburg. Die beschäftigen sich überhaupt nicht mit der Sache. Und die Japaner, die informieren sich vorher, die gucken genau, welche Positionen sind da vielleicht vakant, wo kann ich spielen, wie verhalte ich mich, kulturell bereiten die sich vor. Das ist für mein Empfinden absolutes Muss, was viele Spieler, viele Ausländer bei uns nicht machen. Und deshalb brauchen sie so lange oder hauen nach ein paar Monaten wieder ab, weil sie überhaupt nicht Deutschland verstehen.
Du hast eben die Wolfsburger angesprochen, hast gesagt, wir in Wolfsburg damals, das war auch eine deiner Stationen als Scout und Clubrepräsentant. Machst du noch irgendwas aktuell im Fußball direkt?
Nee, ich mache nichts mehr im Fußball, weil ich hatte einen Rentenvertrag in Wolfsburg, und die Sichtweise auf Wolfsburg ist ja immer, gibt ja immer Wolfsburg, Leverkusen, dann kommt das Werk und schießen da richtig Kohle rein. Aber wir mussten da sehr viel lokale Arbeit machen. Da ist also über die Dörfer dackeln, die Fans auch begeistern. Ich saß bei Bäckereien hinten, habe mit der Chefin einen Kuchen gegessen. Das war für mich, die Arbeit hat mir riesig Spaß gemacht. Ich habe mich da auch wohlgefühlt. Aber irgendwann wollte ich sagen, okay, jetzt will ich aber Theater spielen zum Beispiel oder so. Und da wollte ich nicht immer um Erlaubnis fragen. Und du kannst nicht einerseits die Kohle nehmen und dann sagen, ja, aber ich will mal das und das noch machen. Und du musst dich dann entscheiden im Leben. Du musst immer auch eine gewisse Klarheit drin haben. Und das wollte ich eben nicht mehr machen. Deshalb bin ich, mal gucken, ich glaube 2013 oder sowas, irgend sowas. 2012 bin ich weg aus Wolfsburg und mache nichts mehr im Fußball. Ich gucke jetzt bei mir, ich wohne ja in der Region da in Heidelberg, da gucke ich schon mal Hoffenheim zum Beispiel nach Frankfurt. Hoffenheim gucke ich, ob der Baumann vielleicht doch nochmal einen Unhaltbaren hält zum Beispiel, oder gucke in Frankfurt, weil die haben auch ein paar ganz gute Klickerer dabei. Und ja, das ist so meine Region. Ich habe eine sehr enge Beziehung zu Darmstadt, weil wir Sponsor sind. Ich bin Markenbotschafter bei Suzuki, klar, japanische Firma. Und da gucke ich bei Darmstadt. Und ich glaube, die haben sich jetzt auch aus dem Abstieg, auf dem Aufstiegsrennen verabschiedet gegen Hannover leider.
Na, schaut so aus. Bekommt man als Weltmeister eigentlich überall Tickets in Deutschland?
Nee, das ist sau schwer. Also wenn ich, ich kenne natürlich die Jungs, die am Schalter für die Tickets sind, aber wenn du Glück hast, kriegst du eins. Ich kriege aber für jedes Länderspiel, wenn ich anfrage, ich gehe auch gerne zu den Länderspielen, weil ich einfach die Atmosphäre da richtig gut finde. Und ich bin einer der wenigen, der auch in der zweiten Halbzeit schon bei Anpfiff da ist und nicht irgendwie so ein VIP-Esser. Und ich liebe einfach Fußball und versuche natürlich so viel wie möglich Tickets zu bekommen. Aber ich sag dir nur eins, bei Köln, da bist du auf einer ganz langen Warteliste. Wir haben 40.000 Warteliste für die Dauerkarten. Also ist das Wahnsinn.
Wir haben mit Theater begonnen und wollen auch mit Theater aufhören, den Podcast. Du hast den VfL Wolfsburg gerade schon angesprochen. Ist das für dich schon klar, dass sie runtergehen müssen? Oder haben sie noch eine Restchance und wie viel bibberst du damit?
Naja, es gibt, du bibberst natürlich mit, weil du, ich kenne zwar die bis auf Maxi Arnold und den Co-Trainer Klamt und so, der kenne ich nicht mehr viel. Aber ich kenne natürlich die Angestellten und da ist großes Zittern, weil natürlich dann großes Reinemachen danach auch angesagt ist, wenn die absteigen sollten. Du musst immer gucken, was hast du für Tendenzen. Zum Beispiel spielen die Wolfsburger in Köln, müssen eigentlich gewinnen, verhauen die größten Chancen. Gegen Frankfurt jetzt bei der 2-1-Niederlage auch waren auch Chancen da, aber am Ende haben sie es halt doch nicht gepackt. Und das sind immer so Anzeichen dafür, innerhalb der Mannschaft kann ich ja, ich bin ja nicht in der Kabine, aber du siehst natürlich, wird gewechselt, das passt hinten und vorne nicht systemmäßig, da wird ein Wimmer irgendwo hingeschmissen. Amora, ich weiß gar nicht, ob der Wind überhaupt noch Vereinszugehörigkeit hat. Dann hast du zwei Schlafmützen mit Lovo Meier und mit Eriksen im Mittelfeld, ja, was willst du damit noch reißen? Du musst ja irgendwann auch mal den Schalter umlegen und nur hoffen allein, damit geht nichts mehr. Und dann haben sie halt einen Trainer, der andere Sachen kann, aber auf alle Fälle nicht vom Abstieg in der Mannschaft bewahren. Funkel war ja frei, er hat es ja schon ein paar Mal bewiesen, aber die wollten sich vielleicht absichtlich ins Unglück schießen.
Ja. Wie viel Theater hat der Abstiegskampf denn noch zu bieten?
Theater, ja, also ich finde ja immer, das ist ja, wir haben als letzten Spieltag, es spielt St. Pauli gegen Wolfsburg.
Genau.
Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz interessantes Ding. Vielleicht geht es da um die Relegation oder so, weiß man nie. Ich wünsche keinem was Schlechtes, aber diese zwei, drei letzten Spieltage, die sind obergeil, weil du richtig Theater hast. Da musst du ja jede Woche als Trainer eine neue Strategie ausgeben. Du rechnest und guckst und ich kenne das ja selber. Wir waren da mit Wolfsburg und Magath auch, haben um Abstieg gespielt. Da hast du immer ein Auge noch auf dem Handy drauf, was die anderen machen. Also das ist riesig interessant, ist auf alle Fälle viel interessanter als oben.
Wir freuen uns drauf. Wir hoffen auch, dass deine Premiere morgen Abend großes Theater wird, im positiven Sinne natürlich.
Dankeschön, danke. Ja.
Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Hat großen Spaß gemacht und war auch sehr aufschlussreich und interessant.
So schaut's aus. Und wir hören uns dann an der kommenden Woche wieder vor dem Auswärtsspiel in Heidenheim, ne?
Das ist korrekt. Auch großes Theater.
So ist es. Bis dahin, auf Wiederhören.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.